Ja, hallo, hier ist der Phil von The Hop Meeple und mit dabei habe ich den
Fenris alias Bastian. Ich glaube schon wieder
und heute. Ja, immer wieder was Neues. Ja. Und heute haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast dabei und zwar den Thomas von Until 5am Spiele.
Till 5am Games. Hi, hi. Schön, dass ich da sein darf. Danke.
Ja, schön, dass du da bist.
Schön, dass wir die Zeit finden. Ein Kickstarter, ein deutscher Kickstarter, der momentan ja echt gut besucht ist, würde ich sagen. Ich habe ihn auch schon spielen dürfen. Also wir hatten uns ja auch auf der Spiel in Essen ja auch in Person kennengelernt und ich durfte es auch dort spielen und ich bin immer noch hin und weg. Ist wirklich ein mega Ding. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, magst du ein bisschen mehr von dir erzählen, Thomas?
Ja, gerne. Also, ich bin der Thomas. Ich bin die eine Hälfte von Till 5am Games. Die andere Hälfte ist der Timo, mein Geschäftspartner. Wir sind ein ziemlich junger Verlag aus dem deutschen Rheinland. Und genau, wir haben einen wundervollen Autor unter Vertrag genommen. Obwohl wir quasi erst ganz am Anfang stehen, hat uns der Marcel Kratz, als wir auf der Essen-Spiel 2022 waren, ja, da hat er gesagt, kommt, wir rocken das Teil hier gemeinsam. Und da hieß das Spiel noch ganz anders, aber wir haben es unter unsere jungen Fittiche genommen und jetzt bis in den Kickstarter hineingetragen. Das ist bisher die Geschichte von Till 5am Games. Da gibt es noch ein bisschen mehr zu erzählen, auch über andere Spiele und so weiter, aber das ist so, sagen wir mal, die aktuellste Zusammenfassung oder die Zusammenfassung in Bezug auf Knee Deep in Hexes.
Und wie heißt denn das Spiel? Das ist nämlich
Knee Deep in Hexes. Ja.
Stimmt, guck mal. Das ist schon wieder so ein typisches Fettnäpfchen von mir. Ich war jetzt so die ganze Zeit bei, Command & Conquer, ne? So. Aber stimmt, Knee Deep in Hexes. Ich habe sogar hier aufgeschlagen. Ah, guck. Ja, ich habe das Spiel leider noch nicht gespielt und auch noch leider nicht antesten können. Aber ich habe schon viel Gutes davon gehört.
Was ja auch schon ein paar Mal Gegenstand unseres Podcasts.
Wir hatten
hat es ja auch als einer der Spiele, die mich am meisten beeindruckt hat von der Spiel Essen. Wurdest du da schon geratet bzw. gelistet? Also ich finde es auch wahnsinnig spannend, dass ihr das so auf die Beine gestellt habt und das Spiel ist tatsächlich, also meines Erachtens kann es wirklich mit den Großen auch mithalten. Ich meine, Hand aufs Herz, man weiß ja, Kickstarter ist ja immer so ein bisschen so eine 50-50-Chance, aber hier absolut gar nicht. Das ist wirklich ein, also für mich echt ein Highlight-Spiel für dieses
Wahnsinn,
Jahr.
Oder? Ja.
Also ja, aber da können wir jetzt mal vielleicht mal ein bisschen reingehen und mal vielleicht auch erklären, worum es denn da genau geht. Ich meine, wir haben jetzt ein paar Vibes gehört, ne? Also hier Command & Conquer. Aber magst du vielleicht kurz das Spiel vorstellen?
Ja, klar, gerne. Also, Spiel ist ein Two-Player-Strategy-Skirmisher. Das heißt, es ist auch wirklich ein striktes Zwei-Spieler-Spiel. Und das ist auch nicht ausbaufähig. Dazu komme ich später noch. Also nicht ohne, dass man quasi das Spielprinzip komplett brechen würde. Das ist schon mal ganz wichtig. Wenn man Command & Conquer vor Augen hat, dann hat man das Spiel prinzipiell auch schon vor Augen. Also wir bauen Panzerarmeen auf. Wir versuchen, das HQ vom Gegner zu zerstören oder so viele Einheiten, so viele teure Einheiten, möglichst teure Einheiten auf den sogenannten Scrapyard, auf den Müllhaufen zu schießen. Das in ziemlich schneller Zeit, also eine Runde dauert zwischen, ja, sagen wir mal 20 Minuten bis 60 Minuten. Wenn manchmal sogar ein bisschen länger, das hängt davon ab, wer am Tisch sitzt und wie gut man sich kennt. Und wie oft man sich da quasi in die Parade fährt, dann kann das Spiel auch mal länger dauern, aber 20 bis 60 Minuten, dann hat man es runtergezockt. Wir befinden uns thematisch auf einem Wüstenplaneten, irgendwo im Hexa-Nebula. Die Erde hat bereits aufgehört zu existieren, sie hat den Geist aufgegeben und die Menschheit hat sich mit riesigen Kontinentalschiffen auf die Reise begeben und versucht, eine neue Heimat zu finden. Dabei ist sie geleitet von Xeno-AI, einer KI, die unablässig das Universum scannt nach einer Ressource namens Gottes Hand oder im Englischen dann God's Hand. Und die findet sie dann auf dem Planeten Hexus 6 inmitten des Hexa-Nebula. Und da fliegt dann eine ganze Flotte von Schiffen hin. Und ankommen tun dann die Buxon und die Gondwana. Und das sind dann praktisch die beiden Fraktionen der Core-Box, blau und orange. Und aufgrund von Vorkommnissen, man hat eigentlich vor, den Planeten gemeinsam zu erschließen, der Menschheit eine neue Heimat zu geben, aber aufgrund von Vorkommnissen geraten die beiden Fraktionen hochgerüstet aneinander. Und diesen Krieg, den spielt man dann auf diesem Wüstenplaneten, der ansonsten vollgestopft ist mit God's Hand, also dieser sagenumwobenen Ressource, um die es dann geht. Im Spiel ist sie dann rot. Ja, da kämpft man dann drum. Und das macht man dann ziemlich, ziemlich schnell. Und zwar in Form von, erstens, dass man halt einfach drei Einheiten hat, drei Gebäude, die haut man dann drauf. Es ist ziemlich schnell erklärt, wie das funktioniert. Man hat Material und man hat Energie. Energie ist eine blaue Ressource zum Bewegen und Material zum Bauen. Und der eigentliche Treiber des Spiels ist halt das Kartendeck, das man hat. Das heißt, am Anfang des Spiels stellt man sich sein Deck zusammen. Es gibt da verschiedene Modi bis hin zum Advanced Deck Building, Deck Construction. Aber für Einsteiger ist es erstmal so, dass man sich erstmal eine Fraktion wählt. Aus der Fraktion dann wiederum zwei Companions. Die haben einerseits einzigartige Eigenschaften, die sie mitbringen. Die sind schon ziemlich krass. Und dann haben sie auch noch ein Set von Strategiekarten. Also Warcards und Actioncards oder Aktionskarten und Kriegskarten. Und damit geht man dann in die Schlacht. Ja, und Aktionskarten spielt man dann aus, um sich Vorteile zu bringen. Dann geht man über in den Kriegszustand. Dort spielt man dann Warcards. Ihr unterbrecht mich einfach, wenn es zu lange dauert, ne?
Ja, alles gut.
Dann grätscht ihr einfach dazwischen.
Selbstverständlich.
Wenn es leichte Schnarchen hörst, nein, Quatsch.
Jetzt wird es tatsächlich nämlich interessant. Und der Kampfmodus ist etwas, was sehr, sehr einzigartig ist. Zumindest glaube ich, dass Marcel, unser Autor, da etwas entwickelt hat, was es so auf dem Markt noch nicht gibt. Und zwar ist das quasi so ein, wir nennen das Pendel des Krieges, the Pendulum of War. Und das sieht dann so aus, dass man eine Warzone deklariert, anhand eines Warzone-Markers. Mit dem Warzone-Marker fasst man, jetzt erkläre ich auch, wie das Spielfeld aussieht, das besteht nämlich einfach aus Hexfeldern, wie man sich vorstellen kann. Und die Hexfelder sind da zusammengefasst in Sektoren. Also sieben Hexfelder sind ein Sektor. Und ein Warzone-Marker wird auf genau die Kreuzung von drei Sektoren gelegt. Dann hat man so ein Dreieck quasi. Also drei größere, es sind keine hexagonalen Strukturen mehr, aber man kann sich das jetzt, wenn man die Bilder vor Augen hat, könnte man sich das so ungefähr vorstellen. Dann hat man diese drei Sektoren. Ne? Und alle Einheiten, die innerhalb dieses Sektors sind, nehmen dann am Kampf teil. Eigene und feindliche Einheiten. Aber nicht am Ende der eigenen Runde, wenn man die Warzone quasi deklariert, sondern am Ende der Runde des jeweiligen Gegenspielers. Und das ist der große Kniff. Das heißt, ein Teil meiner Runde findet bei meinem Feind statt oder findet in der Runde meines Feindes statt. Und er oder sie hat dann noch die Zeit, darauf zu reagieren. Einheiten zu entweder hineinzuverlegen, rauszuverlegen. Und dadurch entsteht halt so die Spannung im Spiel. Es ist halt immer wieder so ein Sprung über die Klinge quasi. Sobald man sich entschieden hat, eine Warzone zu setzen. Man weiß dann nie so ganz.
Die ist wirklich spürbar. Das ist echt Wahnsinn, wie taktisch oder strategisch man jetzt hier etwas setzen kann, damit man möglichst ja viel Macht hat, ja, also viel militärische Power, um den Gegner eben in die Knie zu zwingen, zumindest mal in diesem Kampf, aber dieser Kniff, dass der Kontrahent dann nochmal einen vollen Zug hat, kann doch hier und da einiges drehen. Also das genau. Hat mich auch nachhaltigst beeindruckt.
Ihr hattet mich schon bei Basenbau und Karten gesteuert.
Ja.
Der Rest ist gut hier.
Super, super. Ja, also ich meine, Basenbau ist tatsächlich sehr, sehr runtergestrippt. Da hat der Marcel auch wirklich drauf geachtet und hat da die Gartenschere angesetzt, wie man so schön sagt, und alles Unnötige halt irgendwie rausgenommen. Es gibt ja so Spiele, da muss man dann einfach ganze Kompendien lesen. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt ja genug Spiele, in denen man halt einfach riesige Glossarien hat, um dann halt die Einheiten kennenzulernen. Und das Spiel ist gar nicht so sehr auf die Einheiten irgendwie fixiert, ne? Die Einheiten sind sehr einfach. Du hast ein Baufahrzeug, das bewegt sich drei Felder weit, hat dafür aber nur eine Energie und einen Kampfpunkt, kostet dafür auch nur ein Material. Dann hat man einen Panzer, das ist alles ausgeglichen. Bewegt sich zwei Felder weit für eine Energie, das man investiert. Hat zwei Health Points und zwei Combat Points. Kostet zwei Material. Und dann hat man den Palooza. Der ist quasi der ACV oder das Construction Vehicle invertiert. Hat drei Kampfpunkte, drei Lebenspunkte. Kann sich aber nur ein Feld weit bewegen. Und das ist eigentlich schon alles, was man wissen muss. Daneben gibt es halt nur drei Gebäude, auch total einfach. Das hat man super schnell drin, kosten alle ein Material. Und dann hat man den Turret, also quasi ein Gebäude, das auch Verteidigungspunkte hat als einziges Gebäude. Ein Extractor, den man braucht, um benachbarte Ressourcen zu extrahieren und am Rundenbeginn jeweils dann in den Ressourcenspeicher zu bekommen. Und die Factory, die einem erlaubt, Fahrzeuge zu bauen, und zwar jenseits des eigenen HQs, also auch dann quasi direkt vor der Nase des Gegenspielers. Ja, also und so einfach ist das. Mehr haben wir eigentlich nicht. Ein paar Karten, ein paar Einheiten, that's it.
Sieht auf jeden Fall cool aus.
Wobei das tatsächlich, also es ist tatsächlich so, wie du sagst, es ist sehr runtergestrippt in der Hinsicht Basenbau. Nichtsdestotrotz hast du da dennoch diese Vibes aus Command & Conquer, dass du halt erstmal ein bisschen was aufbauen musst und eben auch da ein bisschen auf der Seite managen musst, die Ressourcen entsprechend hochzuballern, dass du auch schön produzieren kannst, was du danach wieder brauchst, um in den Krieg zu ziehen, beziehungsweise in diese Konfrontation zu ziehen. Also das fand ich auch äußerst gut gelungen, dass es halt etwas ist, was du hier und da machst, auch da quasi Energie und Grips reinstecken musst, aber jetzt so reduziert, dass wirklich das Hauptthema ist ja immer noch das Battle an sich, also diese Konfrontation und das Spielen der Karten finde ich sowas von toll, weil du ja wirklich dieses doch sehr strategisch, schon fast schachähnliche Gedanken und Abstrakte, ja, mit da hast, mit Positionierung, aber dann hast du halt noch das Salz in der Suppe, was über die Karten kommt und was ja auch da nochmal ein paar Sachen drehen kann. Also das hat mich wirklich, das finde ich echt super, ohne dass es jetzt wirklich fies wird, weil es gibt ja auch wieder Karten, die komplett, oder Kartenspiele, die komplett overpowered Karten hatten und das hatte ich bis dato noch nicht. Klar kannst du mal eine schlechte Runde haben, aber im Großen und Ganzen ist das doch ziemlich ausgeglichen und du kannst doch besser planen. Und das fand ich richtig gut.
Ja. Ja, ja, danke schön. Nee, es ist tatsächlich so, ne? Also die Karten spielen einfach eine Riesenrolle. Aber es ist natürlich nicht so, dass dadurch die Einheiten irgendwie vernachlässigbar wären oder sowas, ne? Du kannst halt Gegnern dann einfach Zugänge zustellen, kannst wirklich da über die Position viel, viel, viel im Spiel verändern. Aber ja, die Karten bringen nochmal wirklich, wirklich Drive da rein und lassen jede Runde da anders werden.
Und dieses Gebäude hier, was aussieht wie die Hand von Nott, das ist das Sammelding für die Ressourcen, oder?
Das ist der Konfliktmarker.
Das genau, das ist der Warzone-Marker.
Ah, okay, das ist der Warzone-Marker.
Das ist der Warzone-Marker.
Ja, okay, das passt auch, ja, aber das irgendwie hat mich das sofort an die Hand von Hodge erinnert, aber okay. Ja, das stimmt. Stimmt.
Ja, zu Recht. Also ich meine, die Spiele sind natürlich, also, oder sagen wir so, das Spiel ist voll mit gewissen Anklängen, ne? Also,
das macht's ja auch
wenn cool. Man,
also so gesehen.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn du in den 90er Jahren groß geworden bist und du hast all diese ganzen RTS-Games mitgemacht, dann wirst du eine ganze Reihe von Sachen halt irgendwie entdecken. Aber das bezieht sich nicht nur dann auf RTS-Games, das ist dann sowas wie auch Chrono Search oder sowas, wenn man irgendwie mal Power Rangers geguckt hat, dann weiß man Bescheid. Es gibt also eine ganze Reihe von Anspielungen, so, die einen in die 90er Jahre zurückversetzen.
Ja, auf jeden Fall, wenn ich mir das so angucke. Ja, auf jeden Fall interessant.
Das Material ist auch mega. Also mit den kleinen Figuren etc. Und eigentlich jeder, der uns jetzt schon länger mithört, weiß ja, dass ich eigentlich der Eurogamer bin. Und Minis etc. Ja, kann man haben, braucht man nicht.
Was?
Aber hier, ja, es ist guilty. Aber auch hier ist es noch mal was anderes. Es ist wirklich dieses, du siehst, wie sich über diese Wüsten-Map eben diese Fahrzeuge und Gebäude hinstellen, / bewegen, und das ist halt auch noch mal ein Hingucker, und ich finde es absolut passend und auch Chunky, was ich auch ganz toll finde, weil meistens hast du ja so ein paar Minis, die so ein bisschen bröckelig daherkommen, aber das hast du hier gar nicht, also echt mega.
Und dann habt ihr noch eine Expansion, God's Hand, sehe ich gerade.
Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, weil ihr habt da so ein paar Sachen, die ich jetzt, ich habe bis dato nur das Base-Game gespielt, da bin ich schon sehr gespannt, was ihr dann noch quasi on top in eurem Kickstarter habt.
Ja, soll ich das kurz mal eben umreißen?
Ja.
Also. Genau. Also in unserem Kickstarter gibt es dann quasi zwei Expansions, die wir mit reinbringen. Die eine ist die Savage Dust Expansion. Da, ihr müsst euch vorstellen, da führen wir dann eine Fraktion ein, die so Mad Max-mäßig bereits schon auf dem Planeten ist. Aus Gründen, die man dann erfährt, wenn man sich die Flavortexte dann durchliest. Aber die sind auf jeden Fall schon da. Und die haben auch ein bisschen mit dem Grundkonflikt zwischen den Parteien aus der Grundbox zu tun. Es sind also quasi wirklich so richtig, richtig verrückte Kerle. Nicht nur Kerle, sondern da ist auch Mad Vic, ist auch mit ihr ist eine Generälin auch vertreten, die es faustdick hinter den Ohren hat. Naja, also auf jeden Fall, das ist die eine Expansion, die dann kommt, mit 24 komplett neuen Miniaturen, also die gar nicht, ganz und gar nicht so aussehen wie die Miniaturen aus der Grundbox. Dann 4 komplett neue Companions und dementsprechend auch die 4 kompletten Decks. Und ein jetzt wird es gerade richtig interessant, was dann noch dazu kommt, was man aus der Corebox dann quasi gar nicht kennt, sind noch Event-Cards. Das heißt, Karten, die beeinflussen oder noch zusätzlich beeinflussen, wie das Spiel halt sich, also die man noch einspielen kann und wie das Spiel dann halt verläuft. Also da ist der Imagination quasi keine Grenze gesetzt. Das sind dann Dinge, die auf dem Planeten passieren, die man noch mit einflechten kann.
Sandsturm und sowas.
Sandstürme, exakt solche Sachen, ne? Genau, also irgendwelche Wetterphänomene, Dinge, die man halt noch mit reinschleudern kann, um halt die Variabilität aufrechtzuerhalten. Zum Thema Variabilität muss man ja auch nochmal sagen, so, das Spiel kommt ja ohnehin hochvariabel. Ne? Also klar gibt es quasi eine Casual Map, das ist eine vorgebaute Map, aber auf der Rückseite hat man nochmal die Map in Blank. Das ist bereits schon in der Corebox so. Dann kommen halt die Planetary Cards und man draftet praktisch jedes Mal einen neuen Planeten. Und auf diese Planeten haben dann die Event-Cards erstens Einfluss, zweitens kommen dann auch 56 3D-Terrain-Tiles, also quasi nochmal haptische Berge und Ressourcen vorkommen, die wirklich anfassbar sind, um dem Ganzen halt nochmal so einen, um die Planetenoberfläche quasi berührbar zu machen. Die nächste Expansion bietet dann, die ist zurzeit noch hier auf der Kickstarter-Seite Under Construction, weil wir das tatsächlich so haben. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass wir das alles schon quasi fertig designt sind. Wir arbeiten ja nicht mit KI, sondern wir arbeiten einfach mit menschlichem Personal. Das sehr können wir gut, nicht so gut, peitschen, wie wir wollen. Ne? Also dementsprechend, ja genau, brauchen wir da auch ein bisschen Zeit, bis da halt einfach die ganzen Illustrationen halt fertig sind. Wir sind mit der Savage Dust Expansion, mit der ersten Expansion sind wir sehr gut durchgekommen. Jetzt sind wir bei der zweiten auch schon dabei. Was man auch schon sehen kann, ist die Mini-Faction, die halt mitkommt in der God's Hand Expansion. Die Abila Tass, die die Mercenaries führt. Das ist ein Companion, den man quasi an alle Fraktionen andocken kann. Das ist erstens ziemlich cool. Und dann kommen halt noch die Aether Beings, also quasi so eine Alien-Fraktion, die mit ins Spiel kommt. Über die will ich auch noch gar nicht so viel verraten. Wipes. Ja, die kommen da so langsam rein. Ja, Zerg, eher Protoss.
Okay.
So vom
Feeling. Also höher entwickelt, okay.
Ja, höher entwickelt und die halt dann auch ein bisschen, also die bringen dann halt nochmal so einen richtigen, ja, die bringen diesen Flair, ne? Also quasi diesen intergalaktischen Flair nochmal mit rein. Und bei den Mercenaries, klar, da denkt man ganz gerne auch mal an die Freemen, wenn man die so sieht, ne? Wenn ihr euch dann quasi bei. Das sieht man ja schon so ein bisschen. Das heißt, wir haben hier eine wilde Mixtur an verschiedenen Hommagen auch, ne, die wir dann durch unsere Expansions abdecken, ja.
Ich muss auch sagen, echt schöne Illustration. Immer wieder. Also, da bin ich ja sehr drauf.
Ja, danke.
Also, das Auge spielt ja auch mit. Das darf man nicht vergessen.
Vor allem bei mir.
Ja.
Bei mir fliegen Spiele raus, da wo es nicht passt. Wenn es mir nicht gefällt vom Aussehen. Nee, also spricht mich sehr an.
Ja, da haben wir wirklich großen Wert drauf auch gelegt. Ne? Das Team war dementsprechend groß. Wenn man dann halt ganz runter scrollt auf der Seite, sieht man ja, was für ein Team wir hatten. Das sind ja gar nicht mal so wenige Illustratoren, 3D-Designer. Genau.
Ja, also vor allem ohne KI, das ist nicht so schlecht.
Ja, wer weiß, ne? Das ist ja auch so eine Sache. Wie lange wird das noch so bleiben in der Spieleindustrie? Ne? Also, und auf der anderen Seite denke ich mir auch, wenn ich an viele, viele Verlage wie uns denke, ich kann das schon verstehen, wenn man dann irgendwann einfach sagt, so okay, man nutzt bestimmte Möglichkeiten. Ja, ich will auch dieses Fass gar nicht aufmachen, ne? Aber ich denke mir so, oder nicht zu sehr aufmachen, aber ja, das ist, ich glaube, das ist ein Thema, da könnt ihr noch einige Podcast-Folgen drüber machen.
Ja, ich glaube auch. Ja, ich verstehe das auch, vor allem für kleinere Verlage, aber meistens bedienen sich ja dann auch große Verlage dann dran und das finde ich dann schon wieder eher fragwürdig. Aber naja, es ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema, genau.
Aber ja, es hat halt aber auch nochmals, hat alles seine Vor- und Nachteile, wie so vieles im Leben.
Ja, im Moment finde ich halt KI-designte Sachen sehen fast immer ähnlich aus, also. Oder sehr ähnlich, also irgendwie immer alles so überzüchtet und nicht, also es muss auch manchmal noch Ecken und Kanten haben und die KI macht es halt glatt und das ist nicht meins, aber wie gesagt, die Zeit wird es wahrscheinlich auch immer besser. Mal gucken,
was also, da kommt. Solange man keine Hände visualisieren muss.
Oder Augen, das ist auch meistens schlecht.
Thomas, kannst du vielleicht noch was zum Marcel Kratz erzählen? Also ist das sein erstes Werk? Kennt man ihn vielleicht schon?
Ich glaube, in der Spielewelt, wenn man nicht Netrunner früher kompetitiv gezockt hat, dann ist er eher ein unbeschriebenes Blatt. Vor allen Dingen auch als Spieledesigner oder als Autor. Den dürfte man so noch nicht kennen. Das ist sein Erstlingswerk. Das mag jetzt erstmal klingen wie, Erstlingswerk. Das kann ja nichts Großes sein. Aber ehrlich gesagt, der Typ hat einfach einen Oberhammer kreiert. Also etwas, was dann halt zuallererst den Timo weggerissen hat. Timo kennt das Spiel ja auch schon in seiner alten Form Star Renegade seit 2019. So lange ist das her. Und 2019 hatte Marcel bereits schon 3 Jahre an dem Spiel gearbeitet, gemeinsam mit einem Kollegen, mit dem Georg Arndt. Und das bedeutet auch, da kann man schon sehen, wir haben jetzt 2024, wie viel Feinschliff in dieses Spiel hineingegangen ist. Wie oft das Spiel gezockt worden ist. Wie viele Leute darüber geguckt haben müssen. Und wir waren ja quasi nur das i-Tüpfelchen dieser ganzen Entwicklung und haben das im letzten Jahr dann nochmal gepusht und sind wirklich Klinkenputzen gewesen und so und waren überall auf allen Messen, die wir mitnehmen konnten und an allen möglichen Orten, in allen möglichen Spieleläden, wo man uns einen Tisch hat bieten wollen, da waren wir dann auch. Und das war ja quasi nur die Spitze des Eisberges. Davor hat ja schon unglaublich viel Arbeit stattgefunden. Und Marcel hat da wirklich sein ganzes Herzblut reingegeben. Und ja, und tut das jetzt auch weiter. Ne? Jetzt poken wir nämlich die ganze Zeit und sagen, hey, wir brauchen Szenarien, entwickeln mal Szenarien. Hey, 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 was kann man denn noch für Karten? Hau mal ein paar Karten raus, wir brauchen noch mehr Stuff. Die sich langsam aufbauende kleine Community ist immer hungrig. Und ja, aber das so ist das. So ist das mit dem Marcel. Das ist eine ganz, 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 ganz formidable, sehr, sehr gechillte Person. Und eigentlich müsste der hier im Podcast sitzen, denn niemand verkauft das Spiel besser als er, um ehrlich zu sein. Aber ich gebe mein Bestes. Aber Marcel, super Typ. Ja, Erstlingswerk. Schön und gut, aber was für eins.
Ja, Erstlingswerk heißt ja nichts, ne? Sagen wir mal Arche Nova, ne? Beste Beispiel.
Richtig. Also. Ja, ja, klar. Ja, jeder fängt mal irgendwo
ja,
an, ne?
Muss ja, ja, genau. Jeder fängt irgendwo mal an und man muss auch sagen, dass Erstlingswerke immer besser werden. Ja. Man darf auch nicht vergessen, wie viel auch gescreent wird, etc. Also da auch da ist ein großer Konkurrenzkampf an der Stelle. Aber wie habt ihr den denn kennengelernt? Wie seid ihr zueinander gekommen? Also ich habe verstanden, Timo hat mal mit ihm gezockt, aber wie darf ich mir das vorstellen?
Genau. Timo war damals noch in Duisburg unterwegs auf einer Messe, großen Messe, großen Spielemesse und kam dann an den Prototypentischen vorbei. Timo ist jemand, der nicht überall kleben bleibt. Aber da blieb er kleben. Da hat er sich gedacht, okay, das zocke ich mal an. Hat er sich hingesetzt und war ultimativ begeistert. Und dann hat er sich mit Marcel unterhalten. Timo hat ja auch eine 3D-Druckfirma. Ich glaube, jetzt kann man so Schleichwerbung gar nicht machen, deswegen lass ich es mal. Aber er hat eine sehr gute 3D-Druckfirma und Marcel hat dann Kontakt zu ihm aufgenommen, weil er sagte so, hey, ich brauch Figuren für meinen Prototypen eben. So haben die beiden dann zueinander gefunden. Dann gab es ein paar Jahre Funkstille plus Corona. Marcel hat in der Zeit versucht, Verlage zu finden, hat versucht, das Game quasi auf eigene Faust auch zu pushen. Das dann aber erstmal weitestgehend ohne Erfolg. Und irgendwann, das hat sich dann quasi so ein bisschen überschnitten. Ich habe ja an meinem Erstlingswerk gearbeitet, an Nimmerlichtern. Da bin ich dann mit Timo in Kontakt getreten. Anfangs waren wir quasi auch nur, ja, wie soll man sagen, Contractor. Also ich hatte mein Spiel mit fetten Miniaturen und ich brauchte jemanden, der die druckt für den Prototypen. Das war dann auch in dem Falle Timo. Jo, dann sind wir so Hals über Kopf auf der ganz am Anfang benannten Essen Spiel 2022 gelandet. Also wirklich als komplette Newbies da irgendwo in Halle 6. Ja. Aber schon zuvor hatte sich Marcel bei uns gemeldet und hat gesagt, hey Jungs, ihr macht doch gerade da so verlagsmäßig was, sagt mal, habt ihr nicht Bock? Ich hätte Bock. Und dann kam es irgendwann zum Vertrag. Wir haben es, na klar, Moment mal. Also ich musste erstmal zu Timo fahren und das Spiel selber spielen, war ja skeptisch. Und war dann auch hin und weg. Ich habe da bei Timo in der Wohnung gesessen, Marcel war da und wir haben, boah, haben wir gezockt. Und da ging auch bei mir so eine Tür auf und ich habe gesagt so, boah, geil. Das Teil in unseren jungen Verlag rein, bam, Vertrag aufsetzen, unterschreiben und ab ging die Geschichte. Ja, und jetzt, ja, was soll man sagen? Jetzt, ne, Kickstarter. Ja, aber so war das mit Marcel, so kam der quasi bei mir ins Leben.
Es ist krass, wie dieses Spiel gleich hookt. Also, ich durfte es am eigenen Leib erfahren. Hammer, ich hatte ne? dann noch einen Freund, einen polnischen Influencer sozusagen auf Instagram dabei, der hat es ja auch gezockt, war auch total hin und weg. Und mit jedem, das, mit dem ich das jetzt hier auch zu Hause Prototypen gespielt habe, also ich hatte bis dato keine schlechte Erfahrung damit. Also schlechte Erfahrung schon, es ist nicht schön zu verlieren, aber dieses erste Spielen, dieses erste Bam, was da alles noch dahinter ist und welche Möglichkeiten du da noch, noch hast, da noch mehr zu, ja, zu explorieren, zu entdecken, das ist halt schon, also mega, also
Hammer, echt cool. Also ich meine, ich bin ja hier, um das Spiel auch so ein bisschen zu verkaufen, aber ich muss auch echt sagen, so von wegen so, puh, ich wüsste nicht, also es hätte kein besseren Erstlings, also kein besseres Erstlingswerk auch für uns geben können, ne? So ein blank, also wirklich, wirklich poliertes Spiel. Echter Hammer. Ja. Eigentlich ein Traum. Also als Verlag ein Traum. Also absoluter Traum einfach. Jackpot.
Ja, du hast es mir jetzt so schmackhaft gemacht. Ich habe jetzt gleich mein Finanzierungsziel nochmal geändert. Ich bin jetzt mal all in mit Mathe. Jetzt ist alles. Deswegen war ich so still. Jetzt ist alles.
Und hast dann im Hintergrund noch ein bisschen rumgeklickt. Ja, super, cool.
Genau, klick, klick, klick. So. Ja, sehr schön. Aber sag mal, wie ist das auf Kickstarter? Wie kamt ihr dazu? Wie war da eure Geschichte? Und also ich stelle mir das unheimlich spannend vor. Ich kenne das ja auch noch von ein, zwei anderen Verlagen, mit denen ich auch ganz eng im Kontakt bin. Das ist immer gefühlt Fluch und Segen und Auf und Ab an Gefühlen. Wie ist es denn dir da? Wie geht's dir damit?
Kickstarter. Puh. Ja, das ist echt so eine schwierige Sache, ne? weil der Aufwand, der betrieben werden muss, ist schon enorm. Ist schon enorm. Wenn man will, dass es wirklich klappt und dass es dann halt da rausgeht, so, das ist wirklich krass gewesen in den letzten Wochen. Und dann tut man ja alles, damit die Leute auch das Spiel sehen. Und dann kriegt man dieses Feedback so von wegen so, boah, machen die aggressiv Werbung, das kann ja nichts sein. Aber wie soll man auf den Kickstarter aufmerksam machen, ne? Also ich meine, man tritt da immer in Konkurrenz mit Firmen, die ja diesen Weg ja geebnet haben, sonst wird es diese Möglichkeit ja für die ganzen Kleinen wie uns gar nicht wirklich geben. Aber die, jetzt sind wir mal ehrlich, also viele von den Großen brauchen die Kickstarter eigentlich nicht mehr. Die brauchen das nur für eine perfekte Vorfinanzierung oder damit sie halt wissen, wie groß der Bedarf ist. Für uns ist das ja komplett anders. Kickstarter, ey. Also, boah, war das Arbeit. Boah, ist das Arbeit. Genau, aber es macht auch Spaß. Und es ist natürlich super rewarding. Es ist natürlich super rewarding, wenn man da wirklich irgendwie, wie jetzt wir, jetzt ziemlich genau 365 Tage darauf hinarbeitet, mit dem ganzen Team und den ganzen Vorkosten und so. Und dann, bam, gehst du live. Und dann siehst du einfach nur, wie das Geld reinkommt, also wie es wirklich reinfließt, wie du quasi die Früchte pflückst der Arbeit. Und dann saßen Timo und ich uns gegenüber und dann denkst du dir so, boah, krass, okay, funded in 16 minutes. Und man muss erstmal durchatmen und denkst dir, boah, krass. Andererseits muss man natürlich auch sich immer vor Augen halten, so, das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange, sondern wir wollen halt natürlich noch viel mehr. Wir wollen mehr und mehr und mehr. Denn das mit dem Kickstarter, das ist echt so eine, das ist echt immer auch so eine schwierige Geschichte. Ja. Und ich glaube, jetzt sind wir ja mitten in der Kampagne und ich glaube, das bleibt dann spannend bis zum Schluss und raubt einem einfach immer so den Atem. Ich habe, glaube ich, noch nie sowas Spannendes irgendwie gehabt wie diesen Launch. Und ich hatte schon viele, viele Projekte oder sowas, aber das war echt etwas, worauf man hinfiebert. Und dann klickt man auf diesen Button, aber dann geht ja die ganze Reise erst richtig los und dann kommen die Mühen der Ebene. Also, dass man halt auch immer geile Updates raushaut, dass man die Leute bei der Stange hält und so, dass man dann auch immer wieder Leute auch wieder reinkriegt und sowas, dass die Leute nicht rausgehen, ja. Und all diese ganzen Sachen, boah, wie man da fiebert. Und ihr erlebt mich gerade an einem Tag, wo ich einfach denke so, boah, ist das anstrengend. Und wir haben ja noch 21 Tage jetzt, gerade in diesem Moment, wo wir drüber reden, sind noch 21 Tage und das ist ja trotzdem immer noch Arbeit. Immer dranbleiben, immer beißen und so. Insofern, schwieriges Ding. Wenn ich es auf eine Waagschale legen würde, dann ist es genau 50-50 Fluch und Segen. Genau, 50-50. Weil wir sind ja wenige Leute. Das Team ist groß, aber rocken tun das tatsächlich dann Timo und ich. Auf uns liegt einfach die ganze Hauptlast, um es mal so zu sagen.
Das ist das, was ich auch immer sehr stark höre. Also das ist zwischen Fluch und Segen auch, dass es sich so die Balance hält. Weil es ist, na, also es, viele, viele Bäcker, darunter auch ich, da zähle ich mich auch dazu, wir sind ja auch extrem verwöhnt und wir möchten dann halt irgendwie so, ah, gibt es noch ein Stretch Goal etc. Das ist ja auch teilweise eine Sucht, ja.
Nein, das ist doch Quatsch.
Nein. Keine Sorge, es wird jetzt keine Selbsthilfegruppe, aber dass man da, aber ja, man unbewusst oder auch bewusst fordert man sowas auch ein. Und das ist ein Druck, den gerade ihr als Verlag ja auch extrem spürt. Und das ist jetzt auch, das ist dein erster Kickstarter, ne?
Das ist mein erster Kickstarter. Also ich habe noch nie auf diesen Launch-Button geklickt vorher.
Ja.
Also dementsprechend, ja, genau, ist der erste.
Da weißt du ja auch teilweise nicht, was auf dich zukommt, ne? Also wenn es jetzt irgendwann mal einen zweiten, dritten etc. gibt, die werden immer ähnlich sein, beziehungsweise immer mal wieder was Neues haben. Nichtsdestotrotz ist das beim ersten Mal, was da an Arbeit auf dich zurollt, ist immens, ja. Und mit dem ganzen Expectation Management. Also da habe ich immer sehr, 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 sehr großen Respekt bei jedem Verlag, der hier auf Kickstarter was startet.
Das ist auch nicht so einfach. Das ist auch nicht so einfach. Ich muss dann nochmal auch betonen, dass für die kleinen Verlage, das machen sich viele Leute gar nicht so bewusst. Ich habe mir das auch nicht so richtig vor Augen geführt. Aber bei den kleinen Verlagen, und so ist es auch bei uns, heißt Stretch Goal tatsächlich Stretch Goal. Das heißt, auch wir müssen uns da stretchen in den Kalkulationen und so weiter und so fort. Mhm. Weil wir hatten auch schon, also wir hatten ja auch schon das Feedback so von wegen so, ach kommt, jetzt lass doch diesen ganzen, das sind doch alles Sachen, die sind doch eh schon integriert, jetzt bringt mal die richtigen Hammer raus. Und wir dachten uns so, ja Moment mal, das mag sein, wenn quasi für einen Verlag absehbar ist, dass die über die Millionen kommen, dass die dann halt quasi, da sind ja dann Stretch Goals, wo du dir denkst so, ja, das hatten die schon vorher auf dem Kalkuzettel. Für uns bedeutet das dann jedes Mal halt nochmal in die Zahlen gucken und so, ne? Und das ist bei vielen kleinen Verlagen so. Und wir zittern da so richtig und müssen dann immer so gucken, so, okay, krass, kann man sich das dann tatsächlich alles auch leisten? Ja, also geht das auch dann auf am Ende des Tages, ne? Also da muss man echt aufpassen, was man da auch so quasi, was man da so verspricht. Und das ist, glaube ich, das ist etwas, was mir jetzt eigentlich erst so richtig oder uns, also Timo ja auch jetzt erst so richtig aufgefallen ist, wie das halt so funktioniert. Und ich glaube, ich habe das irgendwann mal auch so in einem Post verfasst. Ich glaube, ich bin bei den nächsten Projekten, die ich unterstütze, viel, viel gnädiger. Das ist so die Erfahrung, die ich jetzt wieder rausziehe, dass ich viel, viel gnädiger sein werde. Je nachdem, welches Spiel es auch ist, das ich unterstütze. Boah, weil es halt einfach nochmal eine andere Perspektive ist. Der Perspektivwechsel da ist so krass, so enorm. Also auch so, ne, könnt ihr euch vorstellen, ne, wie das so ist. Wenn man nicht derjenige ist, der Kommentare schreibt und sagt so, hey, yo, ich hätte gerne noch dies, das, sondern man ist auf der anderen Seite, ne? Das ist so anders. Aber es macht Spaß. Ich will ja nicht nur.
Definitiv.
Ich meine, ihr habt schon mehr geschafft als manch anderer kleiner Verlag. Ihr seid gefoundet. Das hat ja nicht jeder. Manche kommen ja so weit nicht mal. Also, aber kann ich mir vorstellen, dass da viel Arbeit drin steckt.
Ja, und es bleibt es auch. Also es bleibt Arbeit, genau.
Also ich denke auch, dass erst wenn die 21 Tage Stand heute verstrichen sind, also sobald es am 6. März diesen Jahres, dann fängt ja erst auch die richtige Arbeit an, ne? Also mit dem ganzen Koordinieren und Produktion und Samples machen etc. Das ist ja dann auch nochmal, da kommt auch einiges auf euch zu, aber ich glaube, da können wir uns auch extrem drauf freuen.
Ach, ich hole meine Box auch persönlich ab.
Ja. Ja, du hast ja quasi fast gar keinen Anfahrtsweg.
Ja, genau. Deswegen.
Ja. Ja. Ja, ich muss es trotzdem liefern lassen.
Ach, kein Thema. Kein Thema. Wir arbeiten da auch mit guten Partnern zusammen. Also die Leute kriegen dann auch ihre Spiele. Ja. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht zu wehleidig angehört, ne? Also, aber ich dachte mir, das ein bisschen ehrlicher zu gestalten, ist, glaube ich, manchmal ist auch für mich wohltuend. Ne? Und dann halt nicht einfach so quasi so den Salesman raushängen zu lassen, der einfach immer sagt: So, ach Quatsch, alles gar kein Thema, wir machen alles wahr. So ungefähr.
Ja, ich finde Transparenz ist immer gut. Wehleidig, also. Genau, wehleidig war es auf jeden Fall nicht. Also ist Transparenz, wie du sagst, was die ist, absolut gut und auch angebracht, weil das ist hier alles kein Zuckerschlecken.
Nee, und, das wünschte ich mir von anderen großen Firmen manchmal, also so gesehen.
Und vor allem, ich finde es, also gerade so Influencer, wie vielleicht auch wir welche sind, wir geben teilweise nur auch sehr leichtfertig, ne, Bewertungen hier und da ab, auch manchmal negative etc. Aber man vergisst, wie viel Arbeit, Zeit, Herzblut, Schweiß und Tränen davon Menschen investiert werden, was man gar nicht sieht. Und daher danke ich dir auch auf jeden Fall hier schon an der Stelle für die ganzen Insights, weil das ist es halt mega spannend, sich das mit der Offenheit, die du uns gegeben hast, da.
Ja, gerne.
Ja, das mit ein Stück mitzuerleben. Und
ja, gesagt, gerne.
Ich freue mich ganz, ganz, ganz besonders für dieses Spiel, weil ich, I'm a fan, I'm a guilty fan.
Also ich schon, ich habe es noch nie gespielt und du hast mich überzeugt. Also.
Ja, voll. Ziel erreicht.
Und das, obwohl ich mir geschworen habe, dieses Jahr keine Kickstarter zu unterstützen.
Hat oh Mann, und jetzt.
Das hat dich jetzt nicht so lange gehalten, aber ist egal.
Zumindest bis Februar, guck mal.
Ja.
Das schaffen andere nicht.
Das stimmt.
Aber ganz ehrlich, da hast du was Gutes daher.
Ja, hey.
Dann, meine Herren.
Sind wir dann schon etwa am Ende? Echt jetzt?
Ja, das ist wow. Die Frage. Also, jetzt gucken wir mal auf die Uhr.
Wir sind bei 43 Minuten.
Ja. Das ist doch eine stolze Zeit für einen Podcast.
Eine stolze Zeit für ein tolles Spiel.
Hey, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ein bisschen den Märchenonkel spielen durfte heute Abend. Ne? Also, ist ja richtig geil.
Ja, schön, dass du da warst. Ja, auf jeden Fall hat uns auch sehr, sehr, sehr gefreut. Bist ein guter Märchenonkel, aber du hast uns auf jeden Fall keine Märchen erzählt. Kannst du noch mal unterstreichen, nee, wie toll ich dieses Spiel finde? Und ich bin mir sicher, dass hier auch da noch ein paar weitere Bakers findet. Ich möchte auch da gerne unsere Zuhörer animieren, da sich mal die Kickstarter-Seite von Knee Deep in Hexes anzuschauen und einfach ein ganz tolles Spiel hier vielleicht auch zu backen. Also geht da mal rein.
Yes.
Damit yes. Hilft dir einem tollen kleinen Verlag und einem tollen Spiel.
Und das
ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Tag.
Ja, danke. Das wünsche ich dann auch allen Zuhörern und unserem Gast. Schön, dass du da warst.
Vielen ja, Dank super dafür. Gerne. Was für ein geiler Podcast, das wollte ich auch nochmal sagen. Also ja, euch kann man echt gut zuhören.
Vielen Dank.
Gerne.
Jetzt wäre ich ganz rot. Nein, Quatsch.
So, was kann ich Podcast und kein YouTube. Ja.
Was kann ich noch kaufen? Nein, Quatsch. Ja, dann würde ich sagen, dann schließen wir hier den Podcast. Dann, ja, schön, dass du da warst und wir sehen uns sonst beim nächsten Mal wieder.
Auf die nächsten Messen.
Ja, das auf jeden Fall. Auf die nächsten
Messen, würde ich sagen.
Dann auf jeden Fall. Ich muss es ja dann nochmal auch schon mal angucken und so. Seid ihr auch
ja, komm auch gerne.
Seid ihr auf das Spiel doch auch?
Ja, wir haben schon den Stand gebucht.
Ja, da bin ich da auch.
Auf jeden
dann,
Fall.
Ja, komme cool. Ich vorbei. Auf jeden Fall.
Und ansonsten ist es ja auch nicht weit bis Alfter. Du weißt Bescheid.
Ja, stimmt.
Du kannst
ja. Gerne.
Ne? Also,
komm auch gerne mal vorbei.
Gut.
Okay. Ja.
Na dann.
Dann auf Wiedersehen, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal.
Servus.
Bis dann.
Tschüss.